Ja, man muss sich immer wieder neu überwinden, hier vorne zu stehen. Ich möchte alle ganz herzlich grüßen, auch zu diesem Morgen, zu diesem Gottesdienst. Und kann nur von vornherein sagen, diese Predigt habe ich mir nicht ausgesucht und den Text hätte ich mir wahrscheinlich, weiß ich nicht, zumindest nicht so schnell freiwillig ausgesucht. Obwohl ich schon mal über die Bergpredigt gepredigt habe, aber wir wollen das gemeinsam tun. Wir wollen gemeinsam in das Wort Gottes reinschauen, weil das ist ein fester Inhalt der Bibel. Jesus hat das gesprochen und sehr deutlich gesprochen und wir wollen gemeinsam schauen, was er gesagt hat. Wir waren die letzten Sonntage unterwegs in der Bergpredigt und haben schon einiges von den Brüdern vor mir gehört. Und ich fand das einfach wichtig, nochmal ein paar grundlegende Gedanken davor zu sagen und dann in den Text jetzt einzusteigen. Das fand ich sehr gut von Herbert Janssen, Professor Herbert Janssen, so wie er das so auf dem Weg mitgibt und sagt, es ist ganz wichtig, zu das Thema der Bergpredigt immer wieder vor Augen zu halten. Und das war mir auch heute Morgen sehr wichtig. Es geht Jesus darum, um sich selber als den König, der auf die Erde gekommen ist, und sein Reich vorzustellen. Und zwar die Gerechtigkeit, die in seinem Reich gilt. Mir hilft das immer wieder, Gerechtigkeit im Sinne Richtigkeit. Was ist richtig? Was hat Gott sich dabei vorgestellt? Und Jesus und sein Königreich, er stellt das vor und seine Gerechtigkeit. Und nun geht er an konkrete Aussagen, die damals sehr verbreitet waren in der Gesellschaft. Und er ist dabei, sie nicht etwas Neues einzuführen, sondern einfach zu korrigieren und zurückzugehen zu den Ursprüngen. Seine Empfänger, die Zuhörer bei dieser Bergpredigt, die waren sehr unterschiedlich. Es waren die Jünger dabei, aber wir lesen auch von den Volksmengen. Und bestimmt auch nicht alle in diesen Volksmengen waren gläubig. Und daher auch verschiedene Teile der Bergpredigt, die sind auch an verschiedene Menschen gerichtet. Die einen, die schon mit Gott unterwegs sind, und die anderen werden gerufen, in die enge Pforte einzutreten und den Weg mit Gott anzutreten. Und dann nochmal die Zeit. Es ist ganz wichtig zu sehen, das nicht zu vergessen. Wir befinden uns noch im Alten Testament, in der Zeit, wo Jesus diese Worte sprach. Es galt, das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz dessen, das Jesus Christus selber verkörpert. Das Gesetz galt zu erfüllen. Und er als Einziger konnte das tun. Und somit sagt Jesus, dass es wird nichts von dem Gesetz verändert. Das neue Zeitalter, das Zeitalter des Neuen Testaments wird beginnen. Aber es war Gott sehr, sehr wichtig, diese Worte in die Bibel mit reinzunehmen, auch für uns als Gemeinde heute, uns diese Worte zu geben, weil sie auch für uns gelten und sehr wichtig sind. Die grobe Einteilung der Bergpredigt, erstmal geht es um das Grundsätzliche und zwar und vor allem um die Gerechtigkeit Gottes, wo Gott das erstmal grundsätzlich sagt, wo Jesus das nennt, wie seine Gerechtigkeit ist und wie sie ist und zwar nicht so, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer das vorgelebt haben, sondern er sagt, wie sie wirklich sein soll. Und dann ab Vers 21 im fünften Kapitel, dann korrigiert er das Verhältnis zu anderen Menschen. Das weit verbreitete Verständnis, wie man zu anderen oder mit anderen Menschen umgehen sollte, das korrigiert Jesus und rückt das in das ursprüngliche Licht hinein, wie das von Gott damals gemeint war. Und nun, sechsmal wiederholt er diese Worte, ihr habt es gehört, ihr habt es gehört, dass zu den Alten gesagt ist, sechsmal so oder ähnlich sagt er, und dann sechsmal, ich aber sage euch. Was das für die Ohren der Menschen damals bedeutete, das können wir uns kaum vorstellen. Denn dieses, ihr habt gehört, was den Alten gesagt wurde, das Alte Testament, die Tora, die damals von vielen Juden auswendig gelernt wurde, die 5 Bücher Mose, die hatten einen unheimlichen großen Stellenwert in der Gesellschaft. Und nun, um wirklich dieses Wort besser zu verstehen, kamen die Schriftgelehrten auf die Idee, und sehr bekannte Ausleger und Schriftgelehrten, Rabbiner der Zeit, die haben dieses Gesetz nochmal mündlich erklärt, wie das zu verstehen ist. Und mit der Zeit gab es noch andere Ausleger, die ersten Ausleger nochmal erklärt haben. Und somit bildeten sich mehrere Erklärungen, und zum Teil wurden in der Gesellschaft diese Erklärungen, die hatten so einen hohen Stellenwert bekommen, auch wenn das die Tora, das Alte Testament nie eigentlich an Wert verloren hatte, aber irgendwie waren die Erklärungen doch wichtiger als das eigentliche Wort, was von Gott gesagt wurde. Und Jesus greift das hier auf und sagt, ist euch erklärt worden, es ist euch gesagt worden, ich aber sage euch, und ihr rückt das zurecht, was ins Wanken, was falsch ausgelegt und gelebt wurde. Und nun kommen wir zu dem Abschnitt, wo es um das Verhältnis zum anderen Geschlecht geht, beziehungsweise zu der Frau. Es geht um die Verse Matthäus 5, Verse 27 bis 32. Ich lese diese Verse. Wer die Bibel hat, könnt das gerne mit mir zusammenlesen. Elberfelder, genau, danke euch, Brüder. Ich lese diese Verse ab Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zu Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zu Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Dieser Text ist ziemlich einfach in 3 Teile einzuteilen, jeweils zu 2 Versen. Und das erste Teil bilden die Verse 27 und 28. Und hier geht es um die Antwort auf die Frage, wo beginnt Ehebruch zuerst? Oder einfach, ganz einfach ausgedrückt, wo beginnt Ehebruch? Verse 27 und 28. Wir müssen davor etwas davor stellen, dass das Verhältnis zu der Frau, zu der damaligen Zeit, war alles andere als das, wie es die Bibel geprägt hat. Und nur dieses Beispiel, das wurde hier schon öfter erwähnt, dass der Pharisäer, so wird uns gesagt, jeden Tag gebetet hat, danke Gott, dass ich keine Frau bin. Und so Männer hatten sich anscheinend als etwas Wichtigeres in der Gesellschaft gezählt, aber nicht das ist die Botschaft der Bibel. Und Jesus korrigiert diese Meinung und Jesus sagt, wo beginnt der Ehebruch? Er spricht vom begehrlichen Blick. Wir sind als Gemeinde unterwegs in der Gemeinde Bibellese im Buch Hiob unter anderem. Und in Kapitel 31, Vers 1 sagt Hiob, ganz, ganz besondere Worte, die bestimmt uns allen sehr ins Auge stechen. Und hier sagt er sehr eindeutig: Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken können? Er sagt: Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, um nicht eine fremde Frau zu begehren, so als wenn sie mein eigen wäre, um sozusagen in Gedanken mit ihr zu schlafen. Hiob sagt das sehr eindeutig. Ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, um das nicht zu machen. Wer kann das von uns sagen? Es wird von dem Leiter von der Heilsarmee in Hamburg erzählt. Die Heilsarmee war ja eine Gruppe oder eine Vereinigung gläubiger Menschen, die sich das Ziel gesetzt hatte, in erster Linie zu den Verlorenen, zu den Prostituierten, zu der unteren Schicht der Gesellschaft zu gehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Und so hatte der Leiter dieser Organisation, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, den Auftrag zu gehen, mit jemand in einer Gaststätte zu reden. Und das war abends und diese Gaststätte befand sich in der Reeperbahn. Und jeder wusste, dass die Bedienung in dieser Gaststätte sehr spärlich bekleidet ist. Und als er dann später zurückkam, wurde er gefragt von seinen Mitarbeitern, vielleicht sogar etwas scherzhaft und spöttisch, worauf er denn geguckt hätte. Und so sagte der Leiter dieser Organisation, der Bruder, ganz ernst: Wenn ich die Frauen ansah, dann habe ich ihnen ins Gesicht geguckt. Hiob sagt: Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, um nicht eine Frau lüsternd anzuschauen, um sie zu begehren. Hier ist ein sehr wichtiger Begriff, kommt in diesen Versen vor, in diesen zwei Versen vor. Und dieser Begriff heißt Herz. Ja, ich schiebe das zwischen. Ein Teil der Vorbereitung für diese Predigt habe ich gestern in der Notfallaufnahme gemacht und wunderte mich, wie lange man da sitzen kann. Papa ist gestern eingeliefert worden, hat wahrscheinlich mit dem Herzen etwas, es geht ihm soweit gut, aber ich kam darauf, das Herz. Hier spricht die Bibel vom Herzen. Aber es ist nicht dieses physische Organ an dieser Stelle gemeint, was Blut pumpt und was sehr wichtig ist für unser Leben. Hier spricht die Bibel als die Schaltzentrale des menschlichen Daseins überhaupt. An anderen Stellen wird das Herz als Synonym für Seele oder doch Seele des Menschen, das Innenleben des geistlichen Wesens eines Menschen. Und hier sagt Jesus, dass es möglich ist, Ehe zu brechen, indem man eine Frau anschaut, in dem Sinne spricht er eher in erster Linie die Männer an, eine Frau anzuschauen, um sie zu begehren und Ehebruch mit ihr zu begehen, auch wenn sie eine ganze von mir entfernt ist, Ehebruch mit ihr zu begehen in meinem Herzen. Was meint Jesus damit? Gehen wir zurück auf Sprüche Kapitel 4. Sprüche Kapitel 4. Ich werde später das nochmal erwähnen und will das an dieser Stelle schon mal vorwegschieben. Ich habe die Tage ein Hörbuch gehört und will das an dieser Stelle sehr, sehr deutlich empfehlen. Wir hatten jetzt von der letzten Woche das erlebt, dass Bücher empfohlen wurden und die Schwestern haben uns dann später erzählt, das waren die Bücher, die als erstes verkauft wurden. Ich habe jetzt keine Verkaufsstrategie, aber ich will einfach dieses Buch empfehlen und das heißt Das Herz der Väter. Das Herz der Väter von Klaus Gunzel. Und da geht es ihm darum, dass er die 7 Kapitel aus dem Buch Sprüche mehr unter die Lupe nimmt. Und ist mir bis dahin gar nicht so stark aufgefallen, aber ich habe selber nachrecherchiert und das stimmt. In diesen 7 Kapiteln finden wir 15 Mal diesen Begriff, mein Sohn. Und es entsteht sehr stark der Eindruck, dass ein Vater hier mit seinem Sohn unterwegs ist. Und während er mit seinem Sohn diesen Spaziergang macht durchs Leben, finden wir immer wieder eine Bank, wo er sich hinsetzt und dann fängt er die Worte an, mein Sohn. Und dann erzählt er ihm etwas sehr, sehr Wichtiges, was für das Leben dieses Kindes sehr entscheidend ist. Und ich würde dieses Buch sehr stark empfehlen. Es motiviert enorm, nochmal genauer reinzuschauen, auf die Themen zu schauen, über die der Vater mit seinem Sohn spricht, wenn er mit ihm unterwegs ist. Ein kleines Zitat aus Kapitel 4 will ich vorlesen. Kapitel 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus den Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn dein Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Merken wir, wie groß die Bandbreite oder wie tief diese Worte sind? Er sagt, die sind Leben. Mein Sohn, bitte merke auf diese meine Worte, denn die werden für dich später Leben bedeuten und Heilung für dein ganzes Fleisch, deinen ganzen Körper. Es wird für dich Heilung bedeuten. Was will er ihm hier sagen auf dieser Bank? Und dann sagt er, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Merken wir? Der Vater will auf dieser Bank seinem Sohn etwas sehr Entscheidendes sagen, etwas, was sein Leben schützen wird, was einfach Leben für ihn bedeutet, was Heilung für ihn bedeuten wird. Und dann sagt er, mein Sohn, es gibt viele Dinge, die man bewahren müsste. Und wir könnten vieles jetzt aufzählen. Aber es gibt eins, was du am meisten bewahren solltest. Und das ist dein Herz. Und die Einfallstore für unser Herz sind Augen und Ohren, sind einverstanden, in erster Linie. Nochmal, die Information oder der Einfluss auf unser Herz bekommen wir in erster Linie durch unsere Augen und durch unsere Ohren. Und er sagt hier, mein Sohn, behüte dein Herz. Mit anderen Worten, mein Sohn, achte besonders darauf, was deine Augen sehen und was deine Ohren hören. Denn diese Worte, die werden für dich Leben bedeuten. Die werden für dich Heilung bedeuten. Das Herz der Väter. An dieser Stelle in Matthäus sagt Jesus sehr eindeutig, achte darauf, wo du hinschaust. Du sollst nicht Ehe brechen? Ja, das steht in der Bibel. Aber Ehebruch beginnt im Herzen, in der Schallzentrale, wo die Brüder jetzt vorne sitzen, die Schallzentrale für die Lautstärke. Wenn sie mir den Saft abstellen, werden viele von euch mich gar nicht hören können. In der Schallzentrale, die ist wichtig, behüte dein Herz. Du sollst nicht Ehe brechen, aber ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, schon Ehebruch begangen hat in seinem Herzen. Wir lesen die weiteren Verse, Verse 9, 20 und 30. Hier geht es um die radikale Alternative für diesen begehrlichen Blick, für die Lust, die Ehe bricht. Nochmal, hier geht es für die radikale Alternative dafür, um nicht dieser Sünde zu verfallen. Wir lesen Vers 29. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins dieser Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Sehr einfach, oder? Wir staunen über die Radikalität dieser Worte. Wir staunen, wie entschieden Jesus diese Worte ausspricht. Und übrigens, in diesen zwei Versen oder in diesen Worten ist auch der eigentliche Handlungsbedarf an gläubige Menschen gesagt, denen es wichtig ist, ihr Herz zu bewahren. Und der Handlungsbedarf besteht in Worten: reiß es aus, wirf es von dir, hau sie ab und wirf es von dir, und das zweimal. Hier sind einige Begriffe, auf denen ich kurz stehen bleiben wollte. Rechtes Auge, rechte Hand. In den anderen Stellen ist noch der Fuß erwähnt, in Matthäus 18. Jetzt weiß ich nur nicht genau, ob das auch rechter Fuß, rechte Hand. Gut, ich komme jetzt nicht so schnell drauf. Aber rechts ist im biblischen Sprachgebrauch immer der Ehrenplatz, der erste Platz. So, und jetzt auch das rechte Auge, das wichtigere Auge, das entscheidendere oder rechte Hand. So, und das Auge ist jetzt zuständig für Wünsche, für Begierde, für etwas, was man sieht und bekommen will. Und die Hand und Fuß ist zuständig für den Handlungsbedarf, für die Aktivität. Und Jesus sagt: reiß es aus, wirf es von dir. Hand, hau sie ab und wirf sie von dir. Natürlich, wir müssen die Bibel wörtlich verstehen, so wie sie geschrieben ist. Das wird uns immer wieder so gesagt. Und gleichzeitig spricht die Bibel in Bildern. Und wir verstehen sie wörtlich, wenn es nur geht, wörtlich sie zu verstehen. Aber dass Jesus hier in einem Bild spricht, ist allein dadurch deutlich, dass er nur ein Auge nennt. Aber das andere Auge kann ja immer noch begehrlich hinschauen, oder? Dass er nur eine Hand, einen Fuß nennt. Und das andere, die andere Hand, der andere Fuß kann ja noch immer handeln. Was Jesus nur hier betonen will: etwas, was sehr eng zu dir gehört, zu deinem Leben gehört, davon sollst du dich radikal trennen, um diesem nachzukommen, was ich vorhin gesagt habe. Bildersprache. Ich denke schon, dass Jesus hier in einem Bild spricht. Ich habe bis jetzt noch keinen gläubigen Menschen mit einem Auge oder mit einer Hand gesehen, aus diesem Grund. Ich denke schon, dass es hier ein Bild gemeint ist, aber ein sehr radikales Bild, was Jesus hier erwähnt. Dann wirf es von dir. In diesem Begriff wirf es von dir ist der gleiche, genauso wird es gebraucht wie eine Waffe, die geschleudert wird, ein Speer, was geschleudert wird, möglichst weit weg, möglichst weit entfernt von dir, denn es ist besser, es ist vorteilhafter, es ist nützlicher für dich, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Dieses Wort im damaligen Sprachgebrauch, das kannten die Juden sehr, sehr gut. Es war ein bestimmter Ort damit gemeint. Ich kann es jetzt nicht genau aussprechen. Ich glaube, Gyena oder Gyena. Es war ein bestimmtes Tal gemeint, südlich von Jerusalem. Südlich von Jerusalem war dieses Tal, und in diesem Tal wurde damals unter König Ahas wurden viele Dinge getan, die grundsätzlich dem Willen Gottes widersprachen, und das ging so weit, dass in diesem Tal Kinder geopfert wurden. Und seit der Zeit, als später der Reformkönig Josia vorkam, dann hat er dieses Tal umfunktioniert in eine Mülldeponie, um einfach den Menschen das immer vor Augen zu halten, dass man nie zurückkommt zu irgendwelchen Opfern in diesem Tal. Und dieses Tal wurde zu einer Deponie umfunktioniert und da brannte ständig ein Feuer, um den Müll irgendwie zu verbrennen. Und dieses Tal ist aber auch ein Begriff für die Hölle, von der die Bibel auch sehr unmissverständlich spricht, ein Ort, wo Gott den Satan und seine Engel bestrafen wird, in erster Linie. Aber in diesem Zusammenhang nennt Jesus hier die Hölle. Und es ist vorteilhafter für dich, wenn du verstümmelt in das Himmelreich kommst, anstatt du mit beiden Augen und mit beiden Händen in die Hölle geworfen wirst. Ohne das jetzt weiter auszulegen, aber merken wir, was mir sehr, sehr wichtig war heute Morgen, das nochmal zu betonen, was nicht ich, sondern Jesus hier sagt, wie wichtig diese Worte sind, wie entscheidend, wie radikal diese Worte sind, um als Erklärung dafür, wie unser Herz behütet werden kann, damit du nicht in die Hölle geworfen wirst. Jemand sagte mal, dass der erste Schritt zum Treubruch zu seinem Partner ist, wenn man versucht, ihn zu verändern. Noch schlimmer ist, wenn man versucht, ihn zu verändern, wie jemand anders ist. Der erste Schritt zum Treubruch. Jesus will hier mit aller Stärke, mit aller Deutlichkeit betonen, dass die Ehe unauflösbar ist. Und er zeigt den Ursprung des Ehebruchs auf. Und er zeigt, wie das Herz, die Schaltzentrale des Glaubens, das inwendige geistige Lebens behütet werden soll, mehr als alles, was in dieser Welt behütet werden kann. Ich dachte noch, eine weitere Stelle zu erwähnen aus dem Matthäusevangelium Kapitel 18. Da werden diese Worte auch gebraucht. Einen etwas anderen Zusammenhang. Da spricht Jesus über, ich fange etwas früher an, die Jünger haben gestritten untereinander. Es soll es wohl auch unter ihnen sowas gegeben haben. Sie haben wohl gestritten und diskutiert, wer wohl der Größere unter uns ist. Wer ist der Größte unter uns? Sie haben diskutiert und was macht Jesus? Er ruft ein Kind herbei, stellt das in ihre Mitte und sagt, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen und wie dieses Kind erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Noch in einer anderen Stelle spricht Jesus von diesen Kleinen, ohne jetzt genau Kinder zu nennen. Und es sind auf jeden Fall Menschen gemeint, die gläubig sind, die ob von ihrem Alter noch Kinder sind oder von ihrem geistlichen Alter noch nicht lange im Glauben sind, die noch nicht eine gewisse geistige Reife erreicht haben. Und Jesus sagt, werdet wie diese Kinder in eurem Vertrauen, in eurer Bereitschaft, sich zu erniedrigen. Und was sagt er noch? Und nehmt sie auf. Nehmt sie auf, es ist wichtig. Nehmt sie auf in eure Mitte. Und dann weiter Vers 6, und jetzt kommen diese Worte. Wenn aber jemand einem dieser Kleinen, der an mich glauben, einen Anstoß zur Sünde gibt, dem wäre es besser, dass er einen Mühlenstein an seinen Hals gehängt und in die Tiefe des Meeres versenkt werde. Wehe der Welt den Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass die Verführungen kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Merken wir nochmal die Tragweite dieser Verse. Das ist nochmal eine Steigerung davon, was wir in Kapitel 5 gelesen haben. Kapitel 5, behüte dein Herz. Und wenn du merkst, etwas, was dir sehr, sehr nahe ist, was dir sehr wichtig ist, dann trenn dich lieber davon, was dir sehr schmerzend zutun wird, trenn dich lieber davon, um Gott wohlgefällig zu sein, um nicht die Ehe zu brechen in dem Zusammenhang. Und hier sagt Jesus, damit du nicht in die Hölle geworfen wirst, in diesem Zusammenhang mit Kindern, die man aufnehmen soll, auf die man schauen soll, von denen man ein Beispiel nehmen sollte, sagt Jesus, und weh euch, wenn ihr einem dieser Kleinen verführt. Und dann sagt er wieder ganz konkret, wenn dich dein Auge verführt und wenn dich deine Hand verführt, ich werde verführt und wer nimmt Schaden? Jemand aus meiner Umgebung. Haben wir die Tragweite nochmal gemerkt? Einmal, wer nimmt als erstes Schaden? Ich selber. Wenn ich der Verführung nachgebe, wenn ich jemand anders erlaube, an die Schaltzentrale meines Geistes zu sitzen, wenn ich Augen und Ohren öffne, was passiert? Es kann zu einer schlimmen Strafe kommen. Und Jesus erwähnt hier und erwähnt die Radikalität, wie man dieser Versuchung aus dem Weg geht. Aber in Matthäus 18 nochmal eine Steigerung. Weh euch, wenn ihr die Kleinen verführt. Du selber wirst verführt und du verführst andere. Anstoß nehmen. Das Wort bedeutet so viel wie eine Falle stellen. Ich weiß noch, zu unserer Jugendzeit gab es mal so eine Tradition, die aus unserer Stadt kommt. Die wissen das, dass die Jungs zum Gottesdienst in Schlappen gingen. Einfach, ich sag das Wort mal, Schlöpke. Da war ein Bruder, der besonders, der hatte die immer an, egal zu welcher Veranstaltung. Und einmal kam eine Schwester auf ihn zu, auch aus der Jugend, und sie hat ihn ermahnt und sagt, du bist mir damit ein Anstoß. Er wäre für sie ein Anstoß in dem Fall, wenn sie anfangen würde, auch Schlappen zu tragen. Das ist der Sprachgebrauch der Bibel. Anstoß werden heißt, den anderen zur Sünde verführen, damit der andere etwas tut, was falsch ist. Ich tue es, ich werde zur Falle für anderen und der stolpert und fällt hin. Und das meint Jesus in diesen Versen. Fred Colvin erzählt mal ein folgendes Beispiel. Da ging es die saßen im Vereinshaus mit vielen anderen Männern aus dem Dorf. Ich glaube, er war alleine gläubig in dieser Runde. Und nun fingen die Männer an, auf zu erzählen, was sie alles Tolles erreicht haben, für, und gerade in Bezug auf ihre Kinder, wie gute Ausbildungen sie ihren Kindern verschaffen konnten, wie viel Geld sie in die Kinder investieren und dass die Kinder auch in diesen Verein kommen und sie sind dabei, sie machen mit. Und Fred Colvin war eine ganze Zeit lang stille und irgendwann mal meldet er sich zu Wort und sagt, es war sehr mutig, aber er sagt, Männer, das Beste, was ihr für eure Kinder tun könnt, ist, liebt eure Frauen. Die Männer hatten es verstanden, es sagte keiner etwas nachher. Liebt eure Frauen, eure Kinder werden euch beobachten. Ihr investiert in die Zukunft von euren Kindern. Was sagt Jesus hier? Wenn dich jemand etwas verführt, was dir sehr nah ist, trenn das, wirf das von dir. Denn es ist gefährlich, unendlich gefährlich für dich selber, aber auch für Menschen. Er nennt hier Kinder, die gläubig sind, in deiner Umgebung. Und hier wird die Verantwortung hervorgehoben, die wir für Menschen, ob jung oder alt, in unserer Umgebung haben. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ich glaube, das war das Jahr 2013, wo Angela Merkel auf einer Pressekonferenz mit Barack Obama diesen Satz gesagt hat. Ich weiß nicht genau, wie sie den ausgesprochen hat, aber im Sinne, Internet ist irgendwie noch Neuland für uns alle. Und sie hat dafür, für diesen Satz, ein großes Gelächter geerntet aus den Reihen der Zuhörer. Neuland für alle, aber nicht für einen Grundschüler von der heutigen Zeit. Internet, Neuland, die kennen sich bestens damit aus. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer alles hat ein Smartphone in der Tasche, da würden sehr viele die Hand hochheben. Ich will das an dieser Stelle überhaupt nicht verteufeln. Wie viele andere Dinge, wahrscheinlich alle anderen Dinge in unserer Umgebung, wie Essen und Trinken uns zum Verhängnis werden können, so ist auch dieses digitale Medien. Und an dieser Stelle nochmal eine Buchempfehlung: Digitale Medien und Jugendsex. Kleines Büchlein. Ich glaube, das hatten wir oben auch auf dem Büchertisch. Wichtig für Eltern, nochmal zu sehen, nochmal reinzuschauen. Wir brauchen uns nichts vormachen, was 12-, 13-, 14-jährige Teenies in unserer Gesellschaft schon alles gesehen haben. Und das ist sehr gut, wenn wir uns als Eltern das nochmal bewusst machen. Und ich fand das Beispiel einer Mutter, wie sie damit umgeht, irgendwie wollte ich das hier auch mit erwähnen, ich glaube, noch ein bisschen Zeit habe ich. Zunächst einmal ist es wichtig zu sagen, dass wir das Zeitalter, in dem wir leben, nicht verteufeln. Gott hat zu jeder Zeit, in der Menschen gläubig waren, und die waren es immer, hat er auf dieser Erde seine Nachfolger, zu jeder Zeit hat er ihnen immer genug Möglichkeiten und Kraft gegeben, ein heiliges Leben zu leben. Denken wir allein an Sodom und Gomorra. Und Gott ist der König dieses Zeitalters, nicht irgendjemand anders. Und Gott hat versprochen, dass er Gelingen schenken wird und uns aus der Versuchung rausführen kann. Das wird er tun. Wichtig ist, ihm unsere Augen und unsere Ohren zu schenken. Und eine junge Mutter hat folgende Regeln formuliert, die sie für ihre Familie anwendet. Diese Regeln sind bestimmt anpassungsfähig für steigendes Wachstum ihrer Kinder, aber ich will einfach ein paar Sätze vorlesen. Alle Computer und Smartphones müssen spätestens um 21 Uhr ausgeschaltet werden. Ich erlaube meinen Kindern nicht, Computer, Fernseher oder Smartphone in ihre Schlafzimmer mitzunehmen. Ich dulde keine Computer in meinem Haus, in einem nicht allen zugänglichen oder einen abschließbaren Bereich. Schon vor ein paar Jahren zurück, ich schiebe hier was rein, Freunde von uns mit 5 Jungs, die haben sich entschieden, der einzige Computer im Haus stand im Wohnzimmer, wo jeder andere aus der Familie jederzeit reinkommen könnte. Und somit hat der Papa, die Mama und alle Kinder sich gegenseitig irgendwie versucht zu schützen, nicht in einem separaten Raum. Ich gehe nicht zu Bett, wenn mein Kind vor dem Computer sitzt oder das Smartphone benutzt. Ich kenne die Freunde der Kinder und deren Eltern. Und alles das, schreibt die Mutter hier weiter, was ich hier aufstelle, das gilt auch für mich und für meinen Mann. Ich weiß, das ist nur ein Auszug aus dem, wie es sein kann. Und dass es unheimlich schwer ist, das im Alltag zu integrieren, wenn so ein Smartphone, Smartphone zu einem Freund geworden ist. Freund und Feind zugleich. Aber Jesus sagt, es gibt Dinge, die dir schaden können. Und was ist das, was dich verführt? Du weißt es. Es ist für alle unterschiedlich. Aber du weißt, worauf es ankommt. Es ist dein Herz. Was sehen deine Augen und was hören deine Ohren? Was sind die Dinge in deinem Leben? Und jetzt spreche ich zu Teenies, zu Jugendlichen, auch zu uns, die wir schon den Zenit überschritten haben. Es gilt genauso. Was verführt mich? Und was soll ich tun, um dieser Verführung aus dem Weg zu gehen? Vielleicht wird mir das sehr viel kosten. Ohne die modernen Medien, es wäre jetzt schon eine Umstellung, wenn man die nutzt. Aber es ist möglich, dass eins der Glieder, sagt Jesus, meines Körpers, was zu mir gehört, was ich so gebrauchen kann, ob Auto, Medien, Zeitschriften oder bestimmte Läden oder Kinoserien. Was ist das, was dich verführt? Denn denk daran, was sind die Folgen, wenn du das nicht tust? Und denk daran, was du im Leben anderer tust. Ich schwenke noch einmal kurz zurück zum Buch der Sprüche. Kapitel 1 bis Kapitel 7. 15 Mal, mein Sohn. Und dann nennt er Themen, die er mit seinem Sohn unbedingt durchsprechen will. Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen darüber zu staunen. Es ist mir davor noch nicht so richtig aufgefallen. In diesen 7 Kapiteln spricht der Vater in 2,5 Kapiteln mit einer atemberaubender Offenheit über Sexualität. Kapitel Sprüche, Kapitel 1 bis 7. Mit welcher atemberaubender Offenheit und Ehrlichkeit spricht der Vater mit seinem Sohn über Sexualität, und zwar über den Umgang mit der fremden Frau, in erster Linie darüber. Und das erste Prinzip, was er seinem Sohn mitgibt, ist, halte dich fern, komm ihrer Haustür nicht zu nah. Und wenn wir weiter die Ausführungen lesen, dann merken wir, und die Beispiele, die der Vater hier seinem Sohn bringt, merken wir, wie der Verstand, in dem Fall der Männer in der Situation, die verführt wurden, so langsam Schritt für Schritt abgeschaltet wurde, und am Ende blieb nur eins, wie ein Ochse, der zur Schlachtbank geführt wird. 2,5 Kapitel, die über Sexualität sprechen. Es ist wichtig. Und wenn man die Verse liest, denkt man, die sind vor 5 Jahren geschrieben worden. Aber so ist Gott. So ist sein Wort. Und wenn Jesus diese Worte hier meinte, reiß sie ab, wirf sie weg. Es ist ein wichtiges Thema, mit deinen Augen einen Bund zu schließen und das, was dich verführt, sich davon zu trennen. Denn es wird dein Leben und das Leben derer, die dich beobachten, sehr stark beeinflussen. Ich lese die letzten Verse in diesem Zusammenhang, Verse 31 und 32. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das Problem der Scheidung oder das Problem der Verwerfung des Ehepartners, was hier genannt wird. Den Ursprung dieses Problems hat Jesus in den ersten Versen erwähnt, die ich vorhin genannt hatte. Da ist der Ursprung dieses Problems. Aber nun wird es öffentlich. Ein sehr, sehr breites Thema. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich damit sehr, sehr schwer getan habe auch. Aber die Bibel spricht davon. Die Bibel spricht davon. Und auch hier lasen wir Prinzipien darüber, die hier gelten. Und ich hatte mir vorgenommen, für heute Morgen nicht so sehr gegen die Scheidung zu sprechen, sondern für die Ehe zu reden. Und zwar für die Ehe für ein Leben lang. Bei einer anderen Gelegenheit, als die Pharisäer zu Jesus mal kamen, das ist in Matthäus Kapitel 19, wird das beschrieben, dann kamen sie zu Jesus und sagen zu ihm, Meister, ist das erlaubt, einem Mann, ich glaube, da steht sogar, wegen jeglicher Ursache von seinem Partner zu scheiden? Denken wir dran, die Scheidungsmöglichkeiten oder die Scheidungsrate zu der Zeit war sehr, sehr hoch, wahrscheinlich mindestens so hoch, wie sie heute haben. Und ein Jude konnte sich von seiner Frau scheiden, auch wegen einem angebrannten Essen zum Beispiel. Das finden wir auch in den Schriften. Und nun kommen die Pharisäer und sagen, ist das erlaubt? Und Jesus, bevor er die Antwort gibt, erklärt er nochmal, was Ehe überhaupt ist. Er geht überhaupt auf die Scheidung erstmal gar nicht ein. Er sagt, das lese ich doch, er sagt, von Anfang an hat Gott Mann und Frau geschaffen und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden die zwei ein Fleisch sein, sodass nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das sollen Menschen nicht scheiden. Das Wort, was hier gebraucht ist, dass sie werden, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau ankleben. Und wir wissen sehr gut, das habe ich auch probiert, wenn man zwei Bretter aneinander leimt, was passiert, wenn man sie die gewaltsam auseinanderreißt? Die gehen immer kaputt. Wenn es guter Leim ist, natürlich. Das wird nie an der Leimstelle brechen, sondern immer in der Substanz. Und Jesus erklärt, was vor Gott geschlossen worden ist, das gilt. Und ihr könnt das nicht scheiden. An anderen Bibelstellen sagt die Bibel sehr deutlich, dass Gott Scheidung hasst. Und das, was sie hier als Schlupfloch gesehen haben, aber Mose hat doch gesagt, dass wir uns scheiden, dass wir scheiden dürfen. Dann sagt Jesus, ja, das hat Mose getan, wegen eurer Hartherzigkeit. Und dann kommen die Worte, ich aber sage euch, hier ist jemand, der über Mose steht und der die Autorität hat, so zu sprechen. Ich aber sage euch, und jetzt kommen wir zu Kapitel 5, oder es ist gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund der Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Jesus erklärt in dem Zusammenhang damals, es kann passieren, dass eine Scheidung vor Gott getroffen wurde. Und vor Menschen getroffen wurde, die aber vor Gott nicht gilt. Und daher gibt er diese Anweisung, dieses auf den Weg. Ich aber sage euch, dass wer eine Frau entlassen wird, der außer aufgrund von Hurerei. Wir saßen mal bei uns im Wohnzimmer mit jemand aus dem Freundeskreis unserer Kinder. Und das war gerade die Zeit, wo wir unser 25-Jähriges gefeiert haben mit Helene. Und wir sprachen über Ehe, über Familie. Und wir merkten, der Junge wurde irgendwie sehr nachdenklich. Und irgendwann mal kam es aus ihm heraus und er sagt, ich habe keinen in meinem nahen Umfeld, meine Eltern, meine Onkeln, meine Tanten, die nicht schon mal geschieden sind und das zweite Mal geheiratet haben oder mit dem Partner zusammenleben. Das hat uns sehr, sehr betroffen gemacht. Wie können junge Menschen in unserer Gesellschaft glauben, dass Ehe funktioniert, dass Ehe wirklich auf lebenslang angelegt ist? Kurzes Beispiel. Bei einem Kurzurlaub in Polen wird ein Ehepaar bei einem kurzen Gespräch mit jemand anders, war auch ein Deutscher, älterer Mann, ein Ehepaar angesprochen, seid ihr ein Paar oder seid ihr schon verheiratet? Und ich habe euch beobachtet, es knistert noch zwischen euch beiden. Erstmal Unverständnis, aber dann haben die schon verstanden, dass er es positiv meinte. Ich habe euch beobachtet. Wenn ich zu meiner Frau komme, dann sagt sie zu mir, dreh dich um und schlaf. Wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Und Jesus sagte, Dinge, die dich verführen, achte darauf, wegen dir selber. Es ist sehr, sehr wichtig. Hau sie ab. Wirf sie weg, auch wenn es Dinge sind, die dir sehr, sehr viel bedeuten. Wegen dir, wegen deinen Kindern und den Menschen um dich herum. Achte darauf. Ich habe gesagt, ich wollte für die Ehe und nicht gegen Scheidung in erster Linie sprechen. Ein Holzscheit. Bei einer Hochzeit haben wir mit Helene diesen Holzscheit dem Ehepaar geschenkt, natürlich noch mit einem anderen Geschenk, aber irgendwie symbolisch symbolisch das mit so auf den Weg gegeben. Liebe untereinander funktioniert nicht automatisch. Holz muss drauf, Brennstoff muss kommen, täglich neu. Und das sind Prinzipien, die die Bibel uns mitgibt. Und Asche muss zwischendurch weggeräumt werden. Vergebung, Annahme und so weiter. Es ist wichtig, dass das Feuer der Liebe, dass das Feuer in der Ehe brennt. Eine Zeit lang später, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen, 1 oder 2 Jahre später, wurden wir eingeladen zu denen, kommen zu denen, wir gehen die Treppe hoch, es ist ein Mehrfamilienhaus, wollen gerade klingeln und plötzlich sehen wir, vor der Eingangstür steht dieser Holzscheit. Wir dachten, das gibt's doch gar nicht. Ziemlich bald, ich konnte mir die Frage nicht verkneifen, habt ihr es jetzt wegen uns dahingestellt? Nein, nein, sagte vor allem der Mann, nein. Und die Frau hat es bestätigt. Mein Mann sagte, dieser Holzscheit soll da stehen. Er soll uns daran erinnern, dass die Liebe in der Ehe nicht automatisch läuft. Es ist nicht ein Selbstläufer. Brake, Männertag im Brake dieses Jahr. Und dann schließlich wirklich, wir waren mit einer Gruppe von Männern hier aus der Gemeinde in Brake. Und es hat uns sehr, sehr gut getan. Und unter anderem im Unterricht bei Eckart Fett zu sitzen und er sprach über das Thema, liebst du noch oder wohnst du schon? Brennt das Feuer oder ist nur Gewohnheit geblieben? Darf ich diese Worte an uns mitgeben und dieses Bild? Ich werde den Holzscheit auch runterbringen zur Kaffeetheke, das kann gerne jemand mitnehmen. Liebst du noch oder wohnst du schon? Wir staunen über die Radikalität, die Jesus hier anwendet, aber uns zu schützen, um unser Herz zu schützen. Wir staunen auch darüber, wie offen und ehrlich ein Vater mit seinem Sohn spricht, und zwar über das Thema Sexualität. Und ich denke, wir haben alle das heute Morgen mitgenommen. Es ist wichtig für mich und Menschen, die mich umgeben, in der Heiligung zu leben, denn Jesus hat gesagt, ich aber sage euch, Amen.